Ich habe erst überlegt, ob ich nochmal über Kraft Gottes predigen soll. Und eigentlich ist Predigen über Kraft Gottes immer wichtig und immer gut, weil wir davon gar nicht genug haben können. Oder? Also in meinem Lebensalltag ist das so, ich könnte noch viel mehr Kraft Gottes an den verschiedensten Ecken und Enden und Stellen gebrauchen. Auch noch viel mehr Reden Gottes, viel klarere Leitung des Heiligen Geistes für meine Alltagsbelange, für meinen ganz normalen Lebensrhythmus, für meine Familie, wenn ich mit Freunden oder Bekannten zusammen bin und unterwegs bin. Da habe ich oft viele Fragen, wie das gehen kann, dass Menschen Gott begegnen. Und genau das ist ja an Pfingsten auch passiert. Jesus hat zugesagt, dass er jemanden schicken wird, der uns leitet. So wie er seine Leute geleitet hat, aber Jesus immer nur an einem Ort sein konnte, hat er gesagt, ich gebe euch den Geist Gottes, meinen Heiligen Geist, der in euch lebt und in euch wohnt, in jedem von euch. Auf die Art und Weise kann jeder von euch in Beziehung zu Gott, aus dieser Beziehung heraus und in meiner Kraft unterwegs sein, um Menschen die gute Nachricht davon zu bringen, dass Gott Retter und Erlöser ist, dass er Vater und Freund ist, dass er liebevolles Gegenüber ist, das uns einlädt, an seiner Hand und in seiner Gegenwart zu leben. Davon kann ich nicht genug haben. Und ihr auch nicht, glaubt mir, wenn ihr es noch nicht glaubt. Lasst euch überzeugen. Trotzdem habe ich einen Nebenaspekt sozusagen gewählt, also nicht so dieses unmittelbare Kraft Gottes, um Zeugen zu sein. Und ich möchte dazu einen Abschnitt lesen aus Psalm 51. Und zwar die Verse 12 bis 14. Kleines Stück erstmal. Passt gut zu dem, was wir bisher heute schon gehört haben. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Ich lese es nochmal aus einer anderen Übersetzung, aus der Hoffnung für alle. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Das ist ein Psalm von David. Und David schreibt den in einer Situation, die weit entfernt vom optimalen Leben mit Gott ist. Er hatte nämlich was echt Schlimmes angestellt. Also was richtig Schlimmes angestellt. Nicht nur irgendwie so einen kleinen Fehltritt, so ein, ach, das kann ja mal passieren, Ding, sondern so einen richtigen Fehltritt. Was ist das Schlimmste, was du mal angestellt hast? Wo soll ich anfangen? Genau. Vielleicht hat es nie jemand mitgekriegt. Vielleicht ist es einfach noch nicht rausgekommen. Und vielleicht denkst du auch, es ist auch ganz gut so. Gut, dass das keiner weiß. Aber du weißt es. Und wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, haben wir über diese Dinge ein schlechtes Gewissen. Es macht uns zu schaffen. Und David ging das eigentlich auch so. Auch wenn er es irgendwie erstmal eine ganze Weile geschafft hat, zu verdrängen und zur Seite zu schieben. Und wir funktionieren ja oft auch so. Wir erklären es uns zurecht. Wir entschuldigen uns mit allen möglichen Sachen. Die Umstände sind schuld. Die anderen Menschen um mich herum sind schuld. Wir finden immer irgendjemanden, der schuld ist. David hatte jemanden umgebracht. Uriah. Nicht persönlich, er hat nicht selber das Schwert gezogen. Er hat ihn einfach in die vorderste Front geschickt beim Krieg und hat gesagt, achtet mal darauf, dass der wirklich ganz vorne mitkämpft. Und die vorne mitkämpfen, sind die Ersten, die fallen. Das war schon mit Ziel, dass der da vorne kämpfen sollte. Warum hat er das getan? Er wollte was vertuschen. Er hatte nämlich die Frau von Uriah beim Baden beobachtet und hat gedacht, oh, die gefällt mir gut, die hätte ich gerne für mich. Und hat das nicht nur gedacht, sondern er hat das auch gemacht. Konnte es auch irgendwie nicht vertuscht werden, indem er einfach gesagt hat, naja, wir erzählen keinem was, denn die Frau ist schwanger geworden. Also richtig dumm gelaufen sozusagen. Ja. Und eigentlich hatte keiner was gemerkt. Bis dann Nathan, der Prophet, aufgetaucht ist. Und ihm diese ganzen Dinge irgendwie vorgehalten hat und gesagt hat, pass mal auf, David, so geht das nicht. Und eigentlich ist es ja gut, wenn jemand kommt und uns auf die Dinge hinweist, die wirklich schief sind in unserem Leben, die wir falsch gemacht haben, wo wir uns vielleicht sogar ganz bewusst gegen Menschen gestellt haben, Menschen Unrecht getan haben und auch ganz bewusst Gottes Wege ignoriert haben. Und dann stehst du aber da. Dann stehst du da mit einem Problem, oder? Ich habe was falsch gemacht. Und für David wäre die Konsequenz eigentlich die Todesstrafe gewesen. Das war das, was auf Mord und Ehebruch stand. Todesstrafe, ganz klarer Fall. Und auch heute würde man lange, lange ins Gefängnis gehen. Zumindest für den Mord. Für Ehebruch heutzutage ja nicht mehr. Aber vielleicht war das damals besser als heute in dem Zusammenhang. Aber David an dieser Stelle betet. Ich will jetzt mal nicht sagen, er schreibt einen Psalm. Das klingt irgendwie so, ach, er hat sich dann gemütlich hingesetzt und hat sich ein paar Zeilen überlegt, so dichtermäßig und ach, dass das auch schön reimt und schön klingt. Nein, David betet. Das war ja ein Herzensausdruck und ein Herzensanliegen von ihm. Dass er das später nochmal zu einem Lied gemacht hat, zeigt eher, dass man oder auch, dass er immer mal wieder an solche Punkte gekommen ist, wo er gemerkt hat, ich habe was falsch gemacht, ich habe was richtig falsch gemacht und aus der Nummer komme ich alleine einfach so nicht raus. Ich brauche hier Hilfe. David betet. Und selbst im Alten Testament, und Gott ist derselbe im Neuen wie im Alten Testament, vergibt Gott ihm. Eigentlich völlig unmöglich. Das Gesetz fordert ganz klar den Tod. Und doch haben wir hier einen Gott, der auf die klare Umkehr und das klare Bekenntnis, ich habe was falsch gemacht, ich brauche Veränderung, auf dieses Bekenntnis hin vergibt. Und ich möchte mir dieses Gebet oder diese Verse an der Stelle einfach nochmal genauer angucken. Worum bittet David hier? Das ist nämlich ganz interessant. Er sagt nämlich nicht einfach nur, ach, tut mir leid, ist schief gelaufen und was badet die Frau da aber auch auf dem Dach und so. Ne? Nein, er fängt an damit, dass er sagt, erschaffe in mir ein reines Herz. Er stellt also fest, mit meinem Herz ist was nicht in Ordnung. Das Problem ist gar nicht so sehr, dass die Frau da drüben auf dem Dach badet, oder dass meine Augen und Gedanken irgendwie Wege gehen, die sie nicht gehen sollten, sondern es ist verankert im Zentrum meines Lebens. Das Herz steht für den Kern deines und meines Lebens. Das, was dich ausmacht, das, was das Leben durch deinen Körper pumpt. Ein reines Herz. Ein Herz frei von Egoismus oder Selbstsucht, frei von Herzlosigkeit gegenüber anderen, frei von Neid, von Habgier, von Wut, Ärger, Hass. Das wäre cool. So ein Herz hätte ich auch gerne. Habe ich aber nicht. So ein Herz gibt es nur bei Gott und von Gott. Und genau darum bittet David, und das ist ein gutes Gebet. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Verändere mich von innen heraus. Es reicht mir nicht aus, dass ich sagen kann, das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist falsch gewesen. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Sondern David geht den nächsten Schritt und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie das zustande gekommen ist. Irgendetwas in mir hat mich bewegt, dieses Unrecht zu tun. Und das will ich loswerden. Das, was mich da bewegt hat, solche Wege zu gehen und solche Gedanken zu denken, das möchte ich gerne loswerden. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Gott ist bereit, das zu schenken. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Beständigkeit ist ja so eine Herausforderung. Jeder von uns kennt das. Wir nehmen uns irgendwas vor und das machen wir eine Weile. Die Weile ist bei, je nachdem, worum es geht, ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Und von der Tendenz her endet die Weile irgendwann. Und wir tun nicht mehr das, was wir uns vorgenommen haben. Wir fangen an damit, wir bringen es auf den Weg, aber wir haben nicht die Kraft, es zu Ende zu führen. Wir wollen es eigentlich. Das, was ich will, sagt Paulus, das tue ich nicht. Das Wollen ist da, aber wie halte ich das durch? Davids Antwort, er stellt fest, das schaffe ich nicht. Wer weiß, wann die nächste Frau auf einem anderen Dach badet? Woher bekomme ich die Beständigkeit, dass mein Herz dann rein ist und dem widerstehen kann? Und David weiß, an wen er sich wenden muss. Und darum schreibt er dieses Gebet und macht da draußen ein Lied, damit er sich daran erinnert. Und er sagt, ich brauche Beständigkeit. Herr, bitte, schenk mir Beständigkeit. Und Gott ist treu. Er gibt dem, der ihn bittet. Dann bittet David darum, dass er sagt, stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das wäre das Schlimmste. Wenn Gott sagt, das war's. Das war's jetzt endgültig. Jetzt hast du es verbockt. Jetzt hast du so daneben gelegen. Du bist so willentlich gegen meinen Willen aufgestanden. Jetzt verziehe ich mich. Jetzt bin ich weg. Jetzt bist du auf dich selbst gestellt. David hat ja außerdem noch die ganze Ebene von Verantwortung für ein ganzes Volk. Vorbild für ein ganzes Volk. Er hat die Beziehung, die persönliche Beziehung, das eigene Erkennen von Schuld, die Beziehung zu der Frau mit dem kommenden Kind, was ihm sicherlich schon genug Belastung ist. Er sagt, das alles, ich kann das alles, was an Konsequenzen noch bleibt, trotz Vergebung bleiben ja manche Konsequenzen in unserem Leben, die wir zu tragen haben. Ich kann das nicht alleine. Ich weiß, ich habe alles falsch gemacht, aber bitte, bitte, zieh dich nicht von mir zurück. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von dir. Und Gott tut das nicht. Gott zieht sich nicht zurück. Aber wir erleben das manchmal so, dass unsere Beziehung zu Gott, oder wir erleben es eigentlich immer so, wenn wir nicht in Gottes Willen sind, nicht nach Gottes Willen gehandelt haben, dass unsere Beziehung zu Gott, unser Vertrauen zu ihm, unsere Wahrnehmung seiner Liebe einen Knacks bekommt. Mindestens einen Knacks. Dass wir Gefühl haben, er ist weit weg. Es schafft eine Distanz in der Beziehung. Wie kann ich in Beziehung stehen mit einem Gott der Liebe, wenn ich selbst voller Hass, voller Selbstsucht oder Gier bin? Wenn ich genau weiß, das ist das, was Gott will, und ich habe mich allem widersetzt, alle Warnungen ignoriert, alle roten Ampeln überfahren. Aber Umkehren funktioniert. Und Gott vergibt. Und sagt, nein, ich ziehe mich nicht von dir zurück. Du kehrst um zu mir, ich bin da. Wenn du umkehrst zu Gott, ist er nicht schon einfach irgendwo anders hingegangen in der Zwischenzeit. Er ist immer noch da und er wartet auf dich. Und dann bittet David um erneuerte Freude. Schenk mir Freude über deine Rettung. Schenk mir Freude über deine Rettung. Wo ist die Freude hin? Also, eigentlich hat ja alles mit erwarteter Freude angefangen, oder? David hat sich auf Bathsheba gefreut, um es mal ganz deutlich zu machen. Er hat gedacht, das ist eine gute Idee, das wird mir irgendwie gut tun. Das ist etwas, was ich haben will, und wenn ich das habe, dann geht es mir gut. Und was war das Ende vom Lied? Die Freude und der Spaß ging komplett verloren, da wo David und auch da wo wir Gottes Wege verlassen. Da bleibt langfristig von Spaß und Freude nichts mehr übrig. Kurzfristig für den Augenblick vielleicht, aber langfristig nicht. Und auch das hat David gemerkt, hey, irgendwie hängt mir das ganze Ding doch nach. Und ich glaube, das hat er nicht erst gemerkt, als Nathan aufgetreten ist und ihm das Ding vor die Füße gelegt hat und gesagt hat, du pass mal auf, Gott weiß Bescheid, ich weiß Bescheid, es ist an der Zeit, das Ding in Ordnung zu bringen. Ich glaube, dass er das vorher auch schon gemerkt hat. Er wusste genau, was er falsch gemacht hat. Genauso wie wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Und es raubt uns unsere Freude. Für eine Zeit lang können wir die Sachen irgendwie vergessen und vielleicht mit irgendwas anderem übertönen oder mit irgendeiner anderen Freude ersetzen. Aber letzten Endes nagt es an uns. Irgendwo in uns drin. Und David merkt, echte Freude bekomme ich nur da, wo Gott mich rettet, wo er mir meine Schuld vergibt und wo ich wieder aufatmen und durchatmen darf und Freiheit erlebe. Freiheit nicht einfach zu tun zu lassen, was ich will, sondern Freiheit von meiner Schuld und Freiheit, dass Gott mir hilft, seine Wege zu suchen und zu gehen. Freude finde ich bei Gott. Und dann und nicht zuletzt bittet David, mach mich bereit, dir zu gehorchen. Gehorsam. Wollen will ich ja gerne. Herr, ich will doch. Ich will das doch alles, was in deinem Wort drin steht. Wollte ich vorher auch schon. Und selbst für diesen einen Schritt zu sagen, von dem Wollen in die Umsetzung zu kommen, selbst da drin, Gott, brauche ich noch deine Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Und das geht nicht nur David so. Es geht uns allen so. Wir schaffen das nicht alleine. Obwohl wir, selbst wenn wir es und obwohl wir es wollen, selbst dann kämpfen wir. Unser eigenes Denken steht uns im Weg. Hilf mir, Gott, dir zu gehorchen. deine Gebote zu halten, deine Wege zu gehen, die guten Regeln, die er uns gegeben hat, von denen wir ja selbst sowieso schon lange überzeugt sind. Ich brauche ein gehorsames Herz. Ein reines Herz mit Beständigkeit. Gottes Gegenwart, wenn ich umkehre. Erneuerte Freude, da wo Gott mich berührt, mich erreicht, mir vergibt, mir eine neue Chance gibt. Und Gehorsam, nicht nur Willen, sondern auch Tun. Und Gott schenkt es. Es bleibt nicht ein unbeantwortetes Gebet. Aber sicherlich, und ich habe das vorhin schon gesagt, es hat auch einen Grund, dass David das aufgeschrieben hat. Ich glaube nicht, dass es das einzige Mal war, als Nathan bei ihm gewesen ist, dass David dieses Gebet gebetet hat. Und ich glaube nicht, dass wenn wir heute dieses Gebet sprechen, es das letzte Mal ist, weil danach alles perfekt ist. Das ist ein Gebet, das wir immer wieder brauchen. Erneuere mein Herz, Herr. Erneuere mein Herz. Vielleicht ist das so wie bei dieser Frau, die angefangen hat, ein schönes Herz zu malen. Das Kind kommt und wischt da mal kräftig drüber. Und dann hat sie an anderer Stelle nochmal angefangen, unten links mit dem gelben Herz nochmal ein neues zu malen. Das Kind war fleißig. Ja? Und manchmal ist das mit unseren Herzen auch so. Wir selber wischen oder malen da dran rum und verursachen Chaos. Manchmal sind es andere, manchmal sind es auch Umstände, die dazu beitragen, gar keine Frage. Aber Verantwortung dafür, wie unser Herz aussieht, hast du selbst. Denn du kannst immer und jederzeit mit deinem Herz zu Gott gehen und ihn darum bitten, dass er es dir erneuert, dass er dir Beständigkeit schenkt, dass seine Gegenwart und seine Nähe zurückkommt in dein Leben, dass du wieder Freude erhältst und dass du beim nächsten Mal es besser machst und gehorsam bist und seine Wege auch gehen kannst. Gott hat das für David getan und Gott tut das auch für dich und für mich. Ich habe wieder so ein paar nette Zettel mitgebracht, wo die Sachen nochmal kurz draufstehen. Und ich habe zum Nachdenken wieder draufgeschrieben und möchte euch das auch einfach nochmal mitteilen und mitgeben. Zum Nachdenken, wofür brauchst du Vergebung? Bitte Gott um diese Dinge, ein erneuertes Herz, Beständigkeit, Gottes Gegenwart, erneuerte Freude und Gehorsam. Und die Verheißung dann auch nochmal aus Hesekiel 36, Vers 26 ist, dass Gott ein neues Herz und einen neuen Geist schenkt. Und das wünsche ich mir für jeden von uns, egal ob du schon mit Gott unterwegs bist oder noch nicht. Es ist nie zu spät, umzukehren und frei zu werden und Gottes Hilfe und Gottes Gnade zu erleben und zu entdecken und zu festzustellen, hey, Gott ist immer noch da. Ich kann jetzt umkehren, ich kann zu ihm gehen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist schon und vielleicht irgendwo auch auf deinem Weg mit ihm solche gravierenden Fehler wie David gemacht hast, vielleicht auch kleinere oder andere, dann gilt auch für dich, Gott ist immer noch da, wenn du zu ihm umkehrst. Und er ist in der Lage, dein Herz zu erneuern und dir wieder Freude zu geben und dir zu helfen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Ich möchte mit euch beten, mit uns beten. Jesus, ich bin so dankbar, dass du unser Herz kennst. Manchmal versuchen wir, das ein oder andere aus unserem Leben zu verstecken, zu vertuschen, wegzuerklären, gut zu reden. Aber du kennst unser Herz. Du kennst unser Leben. Du weißt genau, wo der Hase im Pfeffer liegt. Du weißt genau, was los ist. Und anstatt uns irgendwie zu verstecken oder zu fürchten, wollen wir mutig sein, Herr. Wollen wir mutig sein und dir die Dinge bringen und bekennen. Und dann einfach mit David dieses Gebet sprechen. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Amen.